ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Wie erst heute bekannt wurde, ist gestern in Berlin ein Terrorverdächtiger festgenommen worden. Es handele sich um einen Obdachlosen, berichtet ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
Der 34-jährige Mann heißt nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios Amir A. und hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Er lebte zuletzt wohl ohne festen Wohnsitz am Berliner Hauptbahnhof und soll von dort aus Geld für die islamistische Terrororganisation IS gesammelt haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, den IS bereits mit einem vierstelligen Geldbetrag unterstützt zu haben. Möglicherweise soll er auch weitere Unterstützungshandlungen für die Organisation begangen haben.
Der Verdächtige wurde nach Karlsruhe überführt, wo ein Richter Untersuchungshaft anordnete. Holger Schmidt berichtete. Ein Vermächtnis der scheidenden Brandenburger Landesregierung ist der Pakt für Pflege. Ältere und pflegebedürftige Menschen auf dem Land werden unterstützt. 20 Millionen Euro im Jahr stehen zur Verfügung. Offen ist, ob die künftige Landesregierung diesen Pakt für Pflege fortführt. Wichtig wäre es, hat RBB-Reporterin Amelie Ernst in Rheinsberg recherchiert.
Endlich habe ich ihn ja. Endlich.
Heute holt Thomas Otto seine Klientin sogar ab zur Beratung. Bärbel Kühn ist 86 und will vorsorgen. Mit dabei hat sie einen Aktenordner. Auf dem steht mit dicken schwarzen Buchstaben Ernstfall.
Herr Otto ist der Kümmerer im Haus der Begegnung. Und wenn man Probleme hat, kann man dorthin gehen, sich beraten lassen. Aber in allen Lebenslagen bitte. Und deshalb hat er jetzt schon von mir wieder ob Ernstfallordner und sonst was unter den Arm.
Das endlich mal kapieren, dass es Ihnen zuschicken.
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Versicherungen. Bei Thomas Otto, dem Kümmerer im Büro, gehen die beiden den Ordner durch und schauen, welche Unterlagen noch fehlen oder aktualisiert werden müssen. Aber auch sonst hilft und berät Thomas Otto in fast allen Lebenslagen.
Die Bedarfe können sein Antragstellung für alle möglichen Themen rund um Pflege oder Kontakt. Da bin ich wie ein Netzwerker, der sagt, wo ist ein Kontakt, wo Sie hingehen können. Oder mit der Sozialstation oder dem Pflegestützpunkt. Ja, oder die Leute kommen einfach und sagen, wie komme ich bitte nach Neuruppin? Ich muss zum Arzt.
Dann vermittelt Thomas Otto sie an ehrenamtliche Helfer oder fährt gleich selbst. Finanziert wird seine Stelle, wie viele andere auch, aus dem Pakt für Pflege. Pflege vor Ort nennt sich das Programm, das sich im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in den vergangenen Jahren gut etabliert habe, erzählt die Seniorenbeauftragte des Kreises Sigrid Schumacher.
Wir haben überhaupt im ländlichen Raum Probleme, mit den Senioren vernünftige Angebote zu machen. Wenn man davon ausgeht, wir fahren, müssen alle fahren, viel fahren. Und wenn jetzt so ein Projekt kommt, wo man wirklich mit den Senioren Maßnahmen machen kann, die vor Ort bleiben können, die möchten alle in ihrer Gemeinde bleiben, in ihr Dorf bleiben. Da hilft Pflege vor Ort.
Und schließe auch die Lücken, die Pflegedienste nicht ausfüllen könnten. Denn auf dem Land lasse sich der Alltag für Senioren deutlich schwerer organisieren als in den Städten, wo es Busse, Bahnen, Apotheken und auch Kontaktmöglichkeiten gäbe.
Und so ist es so, dass jemand hinkommt und sagt, guck mal, wir können jetzt essen, wir machen das, wir machen bestimmte Projekte. Also in Küritz kochen da, eine, die noch kochen kann, die andere schnippeln. Dann spielen sie Karten gegen die Vereinsamkeit. Und das wird nicht finanziert von den Pflegekassen.
Solche Angebote wären ohne den Pakt für Pflege nicht möglich. Doch was passiert, wenn der im nächsten Sommer ausläuft? Noch gibt es weder eine neue Landesregierung noch einen beschlossenen Haushalt für das kommende Jahr. SPD-Gesundheitspolitiker Björn Lüttmann ist trotzdem optimistisch.
Also wir werden auf jeden Fall die Verstetigung und auch gegebenenfalls die Ausweitung des Programms in die Koalitionsverhandlungen einbringen. Das heißt, dass wir davon überzeugt sind, dass wir hier ein wahres Erfolgsmodell haben und dass uns ja auch viele Bundesländer beneiden. Wir haben eine enorme Beteiligung der Kommunen mit rund 85%, mit über 600 Projekten. Und wir sind sicher, dass wir dieses Projekt auch fortsetzen müssen, da wir ja alle wissen, dass bei der Pflege große Herausforderungen auf uns zukommen.
Doch erst, wenn der neue Koalitionsvertrag steht, wissen die Pflegekümmerer vor Ort, ob ihre Arbeit auch langfristig finanziert wird.
Aus Rheinsberg, Amelie Ernst. Nach Berlin, genauer nach Neukölln. Das Umweltbildungszentrum im Britzer Garten war ein toller Ort für Kinder. Raus aus der Häuserwüste, den Umgang mit Umwelt und Natur lernen. Das war. Es ist erstmal vorbei. Ein Brand hat das große Gebäude zerstört. Ermittler gehen von Brandstiftung aus. RBB24-Reporterin Juliane Kowolik erklärt, was die Löscharbeiten so schwierig machte.
Das Problem war, dass dieses Haus eingestürzt war und deshalb konnte es nur von außen gelöscht werden. Die Glutnester selbst, die befanden sich aber unter dem Haus oder zumindest was von diesem Haus noch übrig war. Als ich hier heute Morgen ankam, da standen 35 Feuerwehrleute um diesen qualmenden Schutthaufen herum und löschten von allen Seiten, auch von oben über eine Drehleiter. Und der Qualm, der stieg hier ganz dicht und weiß nach oben. Das war ja bis heute Nacht ein eingeschossiger Holzbau mit ganz großer Fensterfront. Und die Feuerwehr hat dann hier stundenlang mit Schaufelbaggern, auch mit Radladern versucht, diesen Berg an verkohlten Platten und Metallstangen irgendwie auseinanderzuziehen. Dann loderte das Feuer immer wieder hoch, dann musste nachgelöscht werden. Das war eine richtige Sisyphusarbeit. Und auch jetzt muss die Feuerwehr immer wieder nachkontrollieren, ob nicht wieder ein Feuer ausgebrochen ist. Sie ist also hier den gesamten Tag über mit diesem Brand im Britzergarten beschäftigt.
Und die Folgen dieses Brandes werden den Bezirk wohl noch lange beschäftigen. Ein trauriger Verlust, das hörte unsere Reporterin immer wieder.
Das ist dramatisch. Das sagte nicht nur Bezirksbürgermeister Hiekel, sondern uns hat auch Vera aus Neukölln angerufen. Sie ist Lehrerin und sie war schon sehr, sehr oft mit ihren Grundschülern hier. Das ist ein ganz besonderer Ort, hat sie uns beschrieben. Hier konnten nämlich die Kinder Sachunterricht zu Themen wie Vögel im Winter oder Tiere im Teich machen. Und das war immer sehr, sehr schön.
Gerade die Nordneuköllner Kinder, die eigentlich fast nie rauskommen. Das war für die wie so ein Urlaub, wenn man da einen Besuch mit seiner Klasse gebucht hat. Und es ist einfach nur ein riesig großer Verlust und trifft im Prinzip wieder mal die schwächsten Glieder, nämlich die Neuköllner, die Nordneuköllner Kinder, die mit Natur und solchen Dingen fast keinen Kontakt mehr heutzutage haben in ihren kleinen, engen Wohnungen.
Ja, diesen Ort gibt es jetzt leider nicht mehr. Und auch der Britzer Garten, der war den ganzen Tag über gesperrt. Ich habe sehr, sehr viele enttäuschte Menschen gesehen, die bei schönstem Herbstwetter hier diesen Park genießen wollten, vor verschlossenen Türen standen und dann wieder nach Hause gehen mussten.
In diesem Park im Britzer Garten ist das Umweltbildungszentrum abgebrannt, es berichtete Juliane Kowolik. Im uckermärkischen Menkin herrscht Unruhe. Seit Monaten nämlich reißen Wölfe immer wieder Kälber und Schafe. Besonders betroffen ist ein Milchbauer. Bei ihm greifen die Wölfe auch mitten auf dem Hof an. Einige Dorfbewohner haben Angst, berichtet rbb24-Reporter Ricardo Wittig.
Der Anblick ist nicht schön. Aufgerissene Leiber, abgenagte Knochen, viel Blut. 7 Kälber hat sich der Wolf bisher aus der Stallanlage in Menkin geholt. Milchbauer Ronald Meyer ist besorgt, dass dabei der Wolf keine Scheu vor Menschen hat.
Meine Mitarbeiter machen sich richtig Sorgen, auf das Gelände zu gehen. Einer Melker, der nachts um 3 Uhr kommt, der fährt schon vorher das Gelände ab.
Die Mitarbeiterinnen für die Kälberaufzucht weigern sich, allein auf den Hof zu gehen. Die Angst ist groß, dass es wieder zu Angriffen kommt. Auch die Juniorbäuerin Bente Meyer hatte bereits eine Begegnung mit dem Wolf auf dem Gelände.
Ich habe natürlich geschrien und meinen Papa angerufen. Und ja, in der Zeit hat der Wolf eigentlich relativ wenig reagiert, hat erstmal ein bisschen gestaunt, eine Minute lang oder so.
Auch die Schafherde des Hofes hat es getroffen. 27 Tiere wurden bisher gerissen. Die Begegnungen mit dem Wolf sorgen im Dorf für reichlich Gesprächsstoff. Fast jeder Menkiner hat die Wölfe schon einmal gesehen. Ein Rudel mit 7 Jungtieren soll es in diesem Jahr sein, das immer näher an die Menschen herankommt. Und das ganz ohne Scheu, weiß auch Landwirt Wolfgang Morgen.
Das Rudel, was ich da unten gesehen habe, die waren so zahm. Ich habe gefrühstückt, die lagen vor dem Trecker, 20 Meter vom Trecker. Das hat die nie gestört.
Selbst im Dorf soll der Wolf schon gesehen worden sein. Einige wie Nancy Wert stellen sich die Frage, wann das Raubtier komplett die Scheu verliert.
Man überlegt schon, wird er mal mutiger? Und ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich dann mal so dicht traut, dass es dann am Ende die Pferde sind oder vielleicht gar nicht dran zu denken, Kinder, ja? Aber das kann ich schlecht einschätzen. Aber die Angst ist definitiv schon da.
Die Sorgen der Milchbauern und der Dorfbewohner sind greifbar. Und die Angst vor dem Wolf im uckermärkischen Menkin wächst.
Ricardo Wittig aus Menkin in der Uckermark. Dunkelheit und Sicherheitsbedenken. Mehr als die Hälfte der Deutschen fühlt sich an Bahnhöfen unwohl, ergab zumindest eine INSA-Umfrage. Die Bahn steuert gegen. Mit Millionen Euro Bundeszuschüssen will sie Bahnhofsvorplätze attraktiver machen. 73 Städte wurden gefördert, darunter Potsdam, berichtet rbb24-Reporterin Lisa Steger.
4 Potsdamer Bahnhofsvorplätze sollen aufgehübscht werden. Die vor dem Hauptbahnhof, vor den Stationen Griebnitzsee, Pirschheide und Golm. Heller soll es werden und freundlicher, sagt Ralf Thieme von der Deutschen Bahn. Zum Beispiel mit mehr Straßenlaternen, die sich selbst einstellen und daher auch mit wenig Strom auskommen.
Wenn wir früher einen Lichtschalter an- und ausgemacht haben, ist gleich viel Strom geflossen, dann war es hell oder dunkel. Was wir investieren, soll am Ende ja auch ökologisch sein. Insofern wollen wir eine intelligente Lichtsteuerung haben. Das heißt, der Energieverbrauch soll sich bemessen nach dem, wie hell oder wie dunkel es hier ist. Das nennen wir eine smarte Beleuchtung und die wollen wir gerne installieren.
Wer warten muss, freiwillig oder unfreiwillig, soll sich hinsetzen können, zum Beispiel vor dem Bahnhof Griebnitzsee.
Das ist genau Teil der Planung, wenn Sie sich mal umgucken. Wir wollen diesen grünen Platz da auf jeden Fall in Ordnung bringen mit schönem Wartemobiliar, mit Stadtmobiliar und da, wo es passt, auch gerne für die Kinder was mit vorsehen.
Allein in Potsdam sollen dafür rund 1,7 Millionen Euro ausgegeben werden. 600.000 davon bezahlt die Stadt Potsdam, der Rest sind Bundesmittel. Anfang nächsten Jahres sollen die Bauarbeiten beginnen, Ende übernächsten Jahres soll alles fertig sein. Im Bahnhof Griebnitzsee fährt die nächste S-Bahn ein, Fahrgäste steigen aus. Was wünschen Sie sich von der Deutschen Bahn?
Pünktlichkeit.
Regelmäßigkeit.
Auf jeden Fall mehr Pünktlichkeit, dass man einfach offen und ehrlich kommuniziert, was möglich ist und was nicht. Und dass man da einfach sagt, dass sich so schnell leider nichts ändern wird.
An den Verspätungen werden die Umbauten natürlich nichts ändern, nur das Warten auf den nächsten Zug. Das könnte etwas gemütlicher werden.
Aus Potsdam, Lisa Steger.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Wer 50 Jahre hauptberuflich kleine Kinder betreut, muss schon viel Liebe und Herzblut für seinen Beruf mitbringen. Bei der 72-jährigen Tagesmutter Gabriele Großmann trifft genau das zu.
Ein Seestern. Welche Farbe hat der Seestern? Rot.
Gabriela Großmann betreibt die Tagespflegestelle Igelkinder in Berlin-Zehlendorf seit 5 Jahrzehnten. Momentan betreut sie 4 Kinder bei sich zu Hause. Das jüngste ist 10 Monate, das älteste 3 Jahre alt. Morgens kuscheln erstmal alle zusammen auf dem großen gemütlichen Sofa und schauen sich ein Buch an.
Es ist so schön, die Kinder heranwachsen zu sehen. Warte, noch nicht. Das ist einfach toll. In all den Jahren habe ich das immer gespürt, wie schön es ist, wenn man in leuchtende Kinderaugen schaut. Ich werde morgens wach und freue mich auf den Tag mit den Kindern.
Gabrielas Ehemann Klaus hilft ihr inzwischen bei der Tagespflegestelle. Seit er Rentner ist, gehört er mit zum Team.
Ja, ich mache gerne mit. Ja. Ich helfe, wo ich kann.
Ja.
Ja, doch.
Zum Beispiel beim Spielen, Trösten oder beim Essen vorbereiten. Ein Zimmer ist nur für die Kleinen eingerichtet. Tägliche Rituale wie der Morgenkreis geben den Kleinen Struktur. Aber nicht nur deswegen fühlen sich die Kinder so zu Hause bei ihrer Tagesmutter Gabriela.
Ich weiß genau, wie Kinder funktionieren. Ich versuche, jedes Kind in seiner Persönlichkeit wahrzunehmen. Und durch meine viele Erfahrung glaube ich, kann ich sehr gut einschätzen, wie Kinder so reagieren.
Mit 21 hat die Berlinerin ihr erstes Kind betreut. Dass sie mit 72 Jahren immer noch dabei ist, in Vollzeit, das war so nicht geplant.
Das hat sich einfach so ergeben. Ich habe immer Eltern, die dennoch nachgefragt haben. Und das ist einfach nett. So. Und immer so viel Zuspruch zu haben, macht mir meine Arbeit auch noch mal besonders.
Gleich geht's an die frische Luft. Die Kinder lernen, sich selbstständig anzuziehen. Der Spielplatz liegt gleich hinterm Haus. Hier hat das Ehepaar seine Tochter, seinen Sohn und Generationen von Tagespflegekindern großgezogen.
Ich gehe jetzt rein und mache das Mittagessen.
Okay.
Gut.
Angefangen hat alles, als Gabriela Großmann vor 50 Jahren in Berlin-Neukölln einen Aushang fand, wo eine Kinderbetreuerin gesucht wurde. Sie nahm den Job an.
Dann sind wir hier nach Zehlendorf gezogen und irgendwann habe ich dann 8 Kinder betreut.
Die größte Herausforderung in Gabrielas Arbeit ist und bleibt die Eingewöhnungsphase der Kinder.
Von Mama wegzukommen und ich muss es leisten, diese Balance hinzukriegen, dass das Kind sich wohlfühlt und damit klarkommt, dass die Mama geht. Aber es funktioniert.
Gerade bereitet Klaus Großmann das Mittagessen vor. Heute gibt es Kartoffelsuppe mit Würstchen, alles Bio. Die Kleinen helfen beim Tischdecken. Für die entspannte Atmosphäre hat Gabriela Großmann ein einfaches Rezept.
Ich ruhe eben auch in mir, ich bin sehr zufrieden. Und ich glaube, das überträgt man auch auf die Kinder.
In 2 Jahren will die Tagesmutter aufhören. So ganz aber dann doch wieder nicht. Ihr Plan für die Zeit danach? Babysitten.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.